Sie hören Kontrafunk aktuell am heutigen Dienstag. Während die westliche Welt weiter auf den Ukraine-Krieg schaut und das Thema medial im Fokus steht, droht im Kaukasus bereits ein neuer Krieg, über den jedoch weitaus weniger berichtet wird. Es geht um die Region Bergkarabach zwischen Aserbaidschan und Armenien. Die Enklave liegt auf dem früheren aserbaidschanischen Staatsgebiet, wird jedoch mehrheitlich von Armeniern bevölkert. Nun gibt es bereits erste Truppenbewegungen. Welche Lösung es geben könnte und welche großen Staaten in dem Konflikt mitmischen, das bespreche ich jetzt mit Dr. Michael Geistlinger, Professor für Völkerrecht und osteuropäisches Recht an der Universität Salzburg. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Geistlinger, seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991, da eskalierte der Konflikt in Bergkarabach immer wieder. Im Jahr 2020, da gab es auch schon einmal einen Krieg in der Region. 4 Monate dauerte er. Noch einmal zum Hintergrund, wer kämpft in dem Konflikt gegen wen?
Um das ganz zuzuspitzen, es war nicht 2020 das erste Mal, sondern 2016 schon davor. Und dann eben in der Periode 1992 bis 1994, wo man von echten Kriegen sprechen muss, also von bewaffneten Auseinandersetzungen, die im Grunde von der Armee gebildet aus den Bewohnern des autonomen Gebietes Bergkarabach und der Republik Armenien, also der regulären Armee der Republik Armenien auf der einen Seite und der Armee der Republik Aserbaidschan auf der anderen Seite geführt worden sind. Entscheidend war der erste Krieg, denn der hat dazu geführt, dass aus ursprünglich 4.400 Quadratkilometern, da müssen Sie sich vorstellen, das ist ungefähr ein bisschen weniger, zweimal die Fläche von Luxemburg, dass aus diesem Gebiet dann insgesamt 12.000 Quadratkilometer oder nahezu 12.000 Quadratkilometer wurden. Das war die Ausdehnung, die militärisch von dieser armenischen Koalition, also zwischen einmal dem Staat und zum anderen dem autonomen Gebiet geschaffen worden ist und die daher einen wesentlich größeren Teil dann zur sogenannten unabhängigen Republik Nagorno-Karabach oder Bergkarabach werden hat lassen. In den Versuchen 2016 und 2020 ging es letztlich darum, dieses Gebiet, das seinerzeit, also 92 bis 94 so erkämpft worden ist, wieder für Aserbaidschan zurückzuholen.
Nun ist Aserbaidschan muslimisch geprägt, Armenien ist christlich. Spielt auch das eine Rolle in dem Konflikt oder geht es schlicht um politischen Einfluss und Gebiete?
Nein, das spielt eine entscheidende Rolle. Die beiden Religionsgemeinschaften misstrauen sich grundlegend und haben eine sehr barbarische und sehr traurige Geschichte hinter sich. Also es kam zu wechselseitigen Pogromen, wobei die Armenier wesentlich stärker zu leiden hatten als die muslimischen Aserbaidschaner, aber auch die muslimischen Aserbaidschaner hatten unter armenischen Gewaltaktionen zu leiden, so dass sich, wo es möglich war, keine der beiden Seiten etwas schuldig geblieben ist. Die Religion ist die treibende Kraft, weit stärker als politische Interessen in diesem Raum.
Blicken wir auf die Situation jetzt. Seit Monaten blockiert Aserbaidschan die Lieferung von Nahrungsmitteln und Medikamenten nach Bergkarabach. Das Land rüstet sich für eine Invasion. Wie gefährlich ist die Situation?
Nun, es kann jederzeit dort zu einem Ausbruch der Kampfhandlungen kommen. Allerdings muss man das alles auch als ein Szenario von Drohgebärden verstehen. Besonders heikel ist die Situation geworden, in dem militärische Auseinandersetzungen in einem anderen Teil der beiderseitigen Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien ausgebrochen sind. Und zwar geht es da um Nachitschewan. Und Nachitschewan ist wiederum ein von Aserbaidschan, vollkommen durch Armenien getrennter Teil von Aserbaidschan, der wiederum heute von so gut wie ausschließlich muslimischen Aserbaidschanern bewohnt wird, der aber früher einmal, insbesondere also zu Ausgang des 19. und auch noch im Anfang des 20. Jahrhunderts, aber mit zum damaligen Großarmenien-Bereich anzusehen ist. Und an dieser Grenze kam es zum Beschuss von aserischer Seite, aserbaidschanischer Seite, eines Fabriksbaus auf armenischem Gebiet und umgekehrt zum armenischen Beschuss eines Dorfes in Nachitschewan. Und das war bislang, also diese Grenze war bis zu diesem Vorfall eigentlich eine militärisch ruhige Gegend. Das ist etwas, was einen alarmieren muss, was aber auch in Zusammenhang stehen kann zu den Verhandlungen, in denen die beiden Staaten unter Mediation von Russland seit 2020, seit sie ein sogenanntes dreiseitiges Abkommen abgeschlossen haben, als Voraussetzung für die Erreichung eines Waffenstillstands. Und danach wäre ja vorgesehen, innerhalb von 5 Jahren zu einem Friedensvertrag zu kommen. Und für einen Friedensvertrag ist natürlich entscheidend, wohin soll langfristig die Reise gehen.
Und für einen Friedensvertrag ist natürlich auch entscheidend, dass nicht wechselseitig geschossen wird. Aber das bringt mich zur nächsten Frage. Armenien hat sich gerade schon aktuell hilfesuchend an den Westen gewendet. Da bleibt es relativ still. Wer unterstützt denn in dem Konflikt wen?
Nun, ursprünglich, also nach dem ersten Konflikt, mit dem die ganze Sache angegangen ist, hat man sich auf eine sogenannte Minsk-Gruppe im Rahmen der OSZE geeinigt. Diese Gruppe stand unter der Führung einmal Russlands, der USA und Frankreichs und wurde unterstützt von der sogenannten Troika, die also die OSZE politisch führt. Und dann waren noch einfache Mitglieder angeschlossen, zum Beispiel Deutschland als eines dieser sonstigen Staaten. Und auch die Türkei spielte eine damals untergeordnete Rolle. Sie müssen, glaube ich, sollte man noch zusätzlich erwähnen, die Aserbaidschaner eigentlich ein Turkvolk sind und daher eine große Nähe zwischen den Türken und den Aserbaidschanern besteht und Nachitschewan unmittelbar an die Türkei angrenzt, ganz klein auch Armenien und im übrigen Teil dann Aserbaidschan praktisch durch Armenien großen Teils von einem kleinen gebirgigen Teil abgesehen von der Türkei abgetrennt ist. Aber hier gibt es also eindeutig auch ein großes türkisches Interesse. Und einer, der ebenfalls hier nicht aus dem Spiel genommen werden darf, aber bisher nie offiziell eingebunden war, ist der Iran, der vom Süden her an Armenien und Aserbaidschan grenzt. Man muss sagen, diese Minsk-Gruppe hatte die Kontrolle von 1992, 1994 an bis 2020. Und 2020 haben die militärischen Auseinandersetzungen so heftig begonnen und letztendlich bedroht, dass Bergkarabach zur Gänze von Aserbaidschan geschluckt wird. Und zu diesem Zeitpunkt waren es die Russen, die den Waffenstillstand vermittelt haben. So dass man sagen muss, seit 2020 ist die entscheidende Macht, die praktisch die USA, Frankreich und die gesamte OSZE in den Schatten gestellt hat, Russland. Sie waren die einzigen, denen es damals gelungen ist, die kriegerischen Auseinandersetzungen relativ schnell und noch so rechtzeitig zu beenden, dass ein Teil eines unabhängigen Bergkarabach noch aufrecht ist.
Nun hat sich zuletzt allerdings Armenien von Russland abgewendet. Man sieht auch die Handlungen Russlands in der Ukraine, bewertet diese als kritisch. Das heißt, da ist auch gerade sehr viel im Fluss. Gehen wir doch mal auf die juristische Ebene. Vielleicht verschafft die uns Klarheit. Was sagt denn das Völkerrecht über Bergkarabach?
Es ist ein aus völkerrechtlicher Sicht relativ klare Angelegenheit. Das armenische Volk von Bergkarabach hat zweifellos das Recht auf Selbstbestimmung. Aber das Recht auf Selbstbestimmung ist ein phasenweises Recht, das zunächst einmal auszuüben ist, indem versucht werden soll, innerhalb eines bestimmten Staates die entsprechende Verwirklichung zu Wege zu bringen. Das ist regelmäßig eigentlich bei Minderheiten so der Fall. Ein gutes Beispiel in Europa ist Südtirol dafür. Die Südtiroler haben ihr Selbstbestimmungsrecht bislang so ausüben können und sind damit mehr oder weniger zufrieden, zwar zu Italien zu gehören, aber bestimmte Sprachen und sonstige Rechte zu haben, vor allem politische, man nennt es auch Autonomierechte zu haben, die ihnen den Bestand einer Selbstverwirklichung und die Möglichkeit einer Selbstverwirklichung innerhalb von Italien gewährleistet. Wenn das einmal nicht ausreichen soll und ausreicht, dann ist es die Frage des Kippens dieses Selbstbestimmungsrechts hin zur Bildung eines eigenen unabhängigen Staates. Aber da ist das Völkerrecht, man kann das vielleicht bedauern, aber es ist nun einmal so eingestellt, dass ein Volk allein versuchen muss, zu dieser Gründung eines Staates zu kommen, ohne dass es militärisch unterstützt werden darf. Und im Falle von Bergkarabach ist aber die Republik Armenien mit ihrer Armee zu Hilfe gekommen. Und ohne die Beteiligung der Armee von Armenien wäre ein Unabhängigwerden von Bergkarabach nicht möglich gewesen. Und darin liegt der Bruch des Völkerrechts, den die Republik Armenien gesetzt hat. Und das bedeutet daher, dass in diesem Fall die Karten, die völkerrechtlichen Karten, stärker zugunsten von Aserbaidschan ausschlagen als zugunsten von Armenien und einer Unabhängigkeit von Bergkarabach. Eine Unabhängigkeit wäre nur durch Verhandlungen zu erreichen.
Herr Geistinger, lassen Sie uns abschließend auch auf mögliche Verhandlungen schauen. Sie selbst, Sie befürworten ja, haben Sie gerade schon gesagt, das Südtirol-Modell. Aber auch in Südtirol hat es Jahrzehnte gedauert, bis sich dieses Modell etablieren konnte. Und wir haben da noch nicht mal die Problematik verschiedener Religionen, wie wir sie ja mit Aserbaidschan unter anderem eben haben. Kann das tatsächlich so umgesetzt werden? Wie könnte das in der Praxis aussehen?
Also das könnte schon umgesetzt werden, würde ich meinen, aber die Frist, die man sich gesetzt hat, nämlich zu einem Friedensvertrag innerhalb von 5 Jahren zu gelangen, ist natürlich eine sehr schwer erreichbare Vorgabe. Und sie ist ja im Grunde jetzt noch beschleunigt, als Pashinyan, der Ministerpräsident von Armenien, jetzt auch noch versucht hat, immer noch dabei zu bleiben, wie ursprünglich versprochen, dass sie im Oktober zu einem weiteren Treffen zusammenkommen und dann vor Jahresende noch zu einer Lösung gelangen. Das ist eine wirklich große Vorgabe. Da kann man sich im Grunde nur sehr oberflächlich diplomatische Festlegungen erwarten. Und dann besteht natürlich die große Herausforderung, dass man die in so detaillierte Regelungen hinüberführt, wie sie für Südtirol im Grunde von 1946 einmal bis 1967 und dann von 1967 bis 1969 bis 1992 gedauert hat. Sodass man sagen muss, der Konflikt zwischen Italien und Österreich um die Realisierung einer Autonomie für Südtirol hat 1946 bis 1992 gedauert. Wenn das in Armenien und Aserbaidschan, sagen wir, unterhalb von 10 Jahren gelingt, ist das ein riesiger Erfolg für das Völkerrecht insgesamt und für die Kunst von Diplomaten, aber auch für die Kunst der Staatsführer dieser beiden Staaten und derjenigen, die ihnen helfen, als Vermittler zu einer entsprechend raschen Lösung zu kommen.
Eine Einschätzung war das von Dr. Michael Geistlinger, Professor für Völkerrecht und osteuropäisches Recht an der Universität Salzburg. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen herzlich.